Hallo und herzlich willkommen zur Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Matthias Michels-Korsten und Stefan Bösner.
Hallo Matthias.
Hi Stefan.
Schön, dich zu sehen. Ich bin gespannt.
Ich habe dir was aus meiner Abendsprechstunde von gestern Abend mitgebracht.
Also aus der Abend? Ist das eine ganz spezielle Sprechstunde für romantische Stunden, für Ehepaare, für Berufstätige?
Nee, aber wir haben nicht jeden Abend bis so 18, 18.30 okay. auf und gestern Abend hatte ich die spätere Sprechstunde und deswegen, da gibt es meistens
ja, Berufstätige. Ja, brandaktuell, super.
Genau, und das von gestern, also recht frisch. Das ist ein 92-jähriger Herr. 92, warum kommt er jetzt so in die Praxis? Den kenne ich schon länger. Einige Jahre, der ist irgendwann zu uns gewechselt, also kam irgendwann, weil sein anderer Hausarzt zugemacht hat, so ist es mit 92, da überlebt man irgendwann seine eigenen Hausärzte. Und den habe ich oft zu Hause gesehen, bei Hausbesuchen. Seine Frau ist schwer pflegebedürftig, liegt im Pflegebett und er kümmert sich da ganz viel. Er ist relativ rüstig noch. Er hatte mal eine Wirbelkörperfraktur, hat eine nachgewiesene Osteoporose, die behandelt wird, hat so ein bisschen Schmerzmedikamente, aber gar nicht so viel mehr. Also das war es schon so an Vorerkrankungen. Und der hat aber im letzten Jahr immer wieder Probleme angegeben mit dem Stuhlgang. Und hat es so beschrieben, dass er immer wieder ein bisschen Verstopfung hat. Und dann käme der Stuhl auch so ein bisschen seitlich irgendwie hinten raus. Und natürlich hatten wir uns das auch mal angeguckt. Er hat das echt so dünn, so fast stiftartig beschrieben. Und ja, wie das ist. Also wir hatten uns das angeguckt, hatten keinen Tumor da jetzt tasten können. Wie gesagt, 92 verlässt normalerweise das Haus kaum noch.
Ja, bei stiftförmig seitlich, sag mal, ich habe das so noch nie gehört. Da würde man ja schon in irgendeine Richtung denken, dass da was obstruiert ist und vielleicht der Kanal dann noch in irgendeine Richtung zeigt. Ne? Aber,
genau. Ja. Ja, und in der Tastuntersuchung war das auch so, er hatte, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, da, wie gesagt, kein Tumor tastbar, aber eine sehr, sehr große Prostata. Ne? Das ist so eine Situation, da haben wir diskutiert, auch mit dem Sohn, mit der Familie, mit ihm, wie viel machen wir denn da jetzt noch?
Was, ob wir den noch koloskopieren,
dass du das zumindest noch koloskopiert? Er hat sich zumindest proktologisch mal vorgestellt, dass man den letzten Abschnitt sich da anguckt, was ist denn da los? Und da hatten die gesehen, von der Darmschleimhaut sieht es eigentlich gut aus, aber dann eine sehr große Prostata.
Okay.
Und naja, Prostata, das war vor Jahren schon x-mal punktiert worden. Das war aber auch dann jetzt schon wieder irgendwie 5, 6 Jahre her. Damals war da nichts gewesen. Da war so eine leichte PSA-Erhöhung irgendwie aufgefallen. Und ja, das war das eigentlich zu dem Zeitpunkt. Das ist alles ehrlich gesagt noch so ein bisschen Vorgeschichte. Er hat dann von uns wegen dieser Prostata-Vergrößerung, weil er auch sagte, ach nee, dann nochmal jetzt oder auch operieren oder bestrahlen, Prostata steht jetzt für ihn nicht an. Wasser lassen geht eigentlich ganz gut, aber diese doch große Prostata hatten wir den behandelt mit Alpha-Blocker und also Tamsulosin und Finasterid. Direkt auch in dieser Doppelkombination. Und darunter ging es einigermaßen. Ne? Also Ratio war so ein bisschen das abschwellen zu lassen. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich Vorgeschichte. Gestern Abend kamen die wegen einer anderen Sache. Jetzt trotzdem erzähle ich das nochmal, damit man möglichst volles Bild von diesem Patienten hat. Und gestern war Montagabend und er sagte, er kam mit seinem Sohn. Und die sagten, die wären am Freitag beim Augenarzt gewesen. Da fährt er wohl auch noch regelmäßig hin. Das war mir gar nicht so klar. Weil er seit vielen Jahren Katarakt hat und schon selbst bemerkt hat, dass mit dem Sehen wird immer schwieriger. Das merkt man ihm auch an, wie er so durch die Wohnung läuft. Und naja, die Augenärzte wollen ihn operieren und die Sehleistung sei jetzt immer schlechter geworden. Er ist so weit getropft worden. Was er aber irgendwie merkt, seitdem er da war, er sieht so komische Sachen. Er sieht andere Sachen.
Seitdem er beim Augenarzt war.
Seitdem er da war, genau. Auf Nachfragen kam raus, eigentlich war das schon so einen Tag vorher auch schon da und so stand das auch in der, hatte ich ja schon mal verraten, dass bei uns oft so Symptome oder Verdachtsdiagnosen in der Kalenderliste drinstehen, da stand so Halluzinationen.
Stand Halluzination.
Fragezeichen. Okay. Deswegen kam er recht akut mit seinem Sohn, weil da war sogar auch der MPD am Wochenende, kam dann hinterher raus. Aber das jetzt erstmal zu dieser Vorgeschichte. Woran denkst du, wenn so jemand Älteres mit Halluzinationen zu dir kommt?
Na gut, also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass er diese Dinge wirklich sieht. Das glauben wir mal so. Und dann, also Halluzination muss man nochmal differenzieren. optisch-akustisch. Mhm. Die Kombi alt und optisch wäre für mich immer ein Warnzeichen für den Beginn des Delir. Mhm. Und das Delir ist ja selber nur eine Beschreibung, dann eben Zustand, der dann eine ganz mannigfaltige Ursache an Gründen mhm. haben kann. Ja, sei das neurologische Erkrankungen, sei das Medikamentennebenwirkungen, sei mhm. das Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sei das mhm. akute Infekte. Also da gibt es jetzt ganz viel. Ich meine, das können wir noch weiter entfalten, aber nur mal so überblicksmäßig. Während akustische Halluzinationen dann eher in die psychiatrische Richtung weisen. Das ist aber natürlich keine strikte Unterscheidung. Ne? Das mhm. ist einfach nur Tendenzen, mhm. dass du zum Beispiel bei einer Erkrankung des schizophrenen Formkreises, die man ja auch im hohen Alter noch bekommen kann, dann eher Stimmen hört. Also das wäre jetzt erstmal so, ja, das wäre erstmal so meine Grundcharakterisierung, und ich würde jetzt schon nochmal genauer herausarbeiten wollen, auch vielleicht wirklich, was er da sieht, ob das kontinuierlich auftritt, und dann schon, ob ich irgendwelche anderen Hinweise habe, die auf ja. als Risikofaktor für ein Delir sein mhm. könnten.
Du hast ja schon einige genannt. Genau, also er hat das beschrieben. Das Erste, was er sagt, ist, er sähe bunte Buchstaben und Silben an der Wand. Mhm. Also es waren jetzt nicht nur Punkte, sondern halt richtige Buchstaben und Silben okay. gesehen. Und zu diesem Frage akustisch habe ich ihn auch gefragt, er hört nichts. Ne? Also er hat keine Stimmen, die ihm was sagen, keine Schreie, keine Befehle, sondern das war das eine. Der Sohn ergänzte das dann aber, dass er sagte, ja, aber es waren am Wochenende auch Würmer auf dem Boden oder Spinnen, Mäuse, die so durch die Wohnung irgendwie liefen. Er hat dann auch angefangen, mehr zu putzen und was sauber zu machen. Das war so die Symptomkonstellation. Okay.
Also das ist dann schon, auf jeden Fall bin ich jetzt mal total weg vom Auge. Ich meine, man kann ja auch durch das Auge bedingt jetzt mal schlieren oder irgendwelche Punkte oder irgendwas sehen, aber keine Buchstaben. Da gibt es keine Augenerkrankung und schon gar keine Tiere. Also da hätte man ja noch mal machen können, ihm jeweils ein Auge zumachen, ob das dann einmal weg ist oder einmal nicht. Aber das kann man sich dann da auch sparen. Also die optischen Halluzinationen, die du nennst, die würden zu einem deliranten Zustand passen. Da sagen wir mal, dass Delir selber ja auch Krankheiten beinhaltet, die abwendbare gefährliche Verläufe darstellen und gar nicht so wenige, würde ich mich erstmal jetzt differenzialdiagnostisch in diese Richtung weiter vortasten und das Psychiatrische, was auch möglich ist, würde ich jetzt erstmal links zur Seite legen und erstmal das abklappern.
Okay, du trennst gerade Delir und Psychiatrie? Oder, also, wenn ich es richtig verstanden habe?
Ja, das Delir ist ja, wenn du so willst, das ist natürlich auch eine psychiatrische Diagnose. Ich habe mich vielleicht nicht gut ausgedrückt, mit Psychiatrie meine ich jetzt eben so Sachen wie eine Schizophrenie, zum Beispiel die statt akustische optische Halluzination hat. Das meine ich damit. Ja, also eine definierte psychiatrische Erkrankung. Natürlich ist das Delir selber gehört in den neurologisch-psychiatrischen Formkreis.
Genau, da habe ich mich auch so ein bisschen versucht zu nähern. Gibt es ein Zeichen für was Delirantes? Hat er jetzt Infektzeichen? Hat er irgendwie, also ist er jetzt wirklich auch desorientiert? Gibt es neue Medikamente und so weiter? Genau, das waren so die Punkte, die ich da abgegrast habe. Das war nicht der Fall. Also es gab wohl irgendwelche Augentropfen, aber wahrscheinlich sogar nur feuchten Augentropfen, weil er hat keinen grauen Star, er hat keinen grünen Star, sondern nur den grauen Star. Und er war jetzt vom Neurologischen her, er hatte jetzt keine neuen Ausfälle, es war kein Zeichen für einen Apoplex da, er hatte keine Infektzeichen, er hatte normales Puls- und Blutdruckverhalten.
Das ist schon mal alles sehr
und
wichtig.
Und er wusste auch, wo er ist, und er konnte sich davon abgrenzen. Also er war nicht wahnhaft insofern, dass er so sagte, das übermannt mich jetzt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es am Wochenende wohl doch mal eine Situation, wo er sagte, irgendwo da stehen Männer, wo ich eigentlich weiß, die sind nicht da, und hat dann mit seinem Sohn darüber gesprochen. Also es war bisschen unscharf noch heraus.
Okay, genau. Also das mit der Abgrenzung ist ein wichtiger Punkt. Das passt nicht so richtig zum Delir. Also wer delirant ist, lebt in dieser Welt.
Ja.
Und wenn jemand praktisch darüber reflektieren kann, jetzt auch zusammen, du hast jetzt schon sehr breit geschildert, auch sagen wir mal, du hast ja bisher keinen Anhalt weder von der Anamnese noch von der körperlichen Untersuchung Richtung irgendeinen Infekt oder ein kardiovaskuläres Geschehen oder ein neurologisches. Ja. Und bei so ausgeprägten Symptomen würde man ja da schon dann auch erwarten, dass man irgendwas findet. Es bleibt natürlich noch eine Lücke, also die man durch einen breiteren Labor schließen kann. Du kannst auch solche Sachen einfach haben durch massive Elektrolytverschiebung. Du kannst nicht alles klinisch rausfinden, will ich nur damit sagen. Also ich würde da auf jeden Fall noch ein breites Labor, aber das hast du jetzt erstmal nicht.
Und das habe ich jetzt
davor.
Nicht.
Genau, hast du nicht. Du musst so eine Entscheidung treffen. Nee, ist ja okay, aber das würde ich halt auf jeden Fall noch machen. Ja. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, weil die, ich überlege jetzt gerade, ob diese Möglichkeit, dass er sich davon distanzieren noch kann, bisschen mehr dann doch Richtung einer vielleicht doch definierten psychiatrischen Erkrankung weisen könnte. Das, aber da muss ich jetzt auch sagen, das muss ich mit könnte formulieren, das weiß ich nicht genau.
Ja, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also, ne,
aber es erschien dir auch eher unwahrscheinlich.
Mich beruhigte das erstmal.
Ja, ne, würde mich auch beruhigen.
Dass er sich so da differenziert äußern konnte, dass er sagen konnte, ja, ich weiß es nicht, aber ah, da kommt es wieder ein bisschen. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ihn beeinträchtigt das. Ne, und ihn macht das auch, also insofern, dass er zu Hause da putzte, dann auch näher an der Treppe. Und es gab natürlich dann eine gewisse Sturzgefahr. Aber ich habe das ähnlich eingeschätzt. Und das ist ja das, vielleicht habe ich deswegen das auch so ausführlich beschrieben, seine Vorgeschichte, was man in dieser Altersgruppe immer wieder abwägen muss. Wie viel machen wir denn jetzt? Muss der akut jetzt eingewiesen werden? Brauchen wir eine Bildgebung vom Kopf? Wie viel machen wir jetzt? Und ich würde mich da genauso sequenziell dran tasten, wie wir es bis jetzt gemacht haben oder wie du das auch gerade nanntest. Also bis jetzt habe ich ja keinen Anhalt für irgendwas.
Der Patient war auch noch selber in der Lage, für sich zu entscheiden. Ja. Das wäre für mich auch ganz wichtig. Ja. Ne? Sonst müsste man es ja mit dem Sohn über seinem Kopf hinweg sprechen.
Nee, man konnte mit ihm reden.
Selbst. Ja, ich glaube, ich würde, weil es ja doch eine ziemlich breite Gemengelage ist, ich würde eine Überweisung anbieten, aber nicht mit Vehemenz. Wir kennen das ja auch so ein bisschen. Manchmal bieten wir ja auch was für die Akte an, um einfach zu zeigen, wir haben dran gedacht. Aber wir sagen jetzt nicht eindringlich, ne? Sie müssen das unbedingt machen.
Oder auch als Backup, ne? Dass man wenn jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden in der Nacht eine akute Zunahme stattfindet, dann bitte da und dahin.
Ich glaube, ich würde da Papiere mitnehmen. Ich würde jetzt so nicht drauf dringen, wenn du überhaupt nichts findest. Du kriegst dein Labor ja auch, na gut, am nächsten Tag kriegst du, das ging nicht mehr am Abend weg wahrscheinlich.
Genau.
Da hast du ein bisschen ein Fenster drin.
Ja.
Und ja, aber ich sehe jetzt so von dem, wie du das auch schilderst, keine abwendbare Fehlläufe, außer er wäre irgendwie alleine. Das würde ich nicht wollen. Da hätte ich ein schlechtes
Gefühl.
Der
wohnt im Haus, der Sohn, das war
genau, also wenn da Leute dabei sind, würde ich sagen, genau, ja, das ist vertretbar.
Ja.
Aber ja gut, dann aber das ist ja trotzdem die Überlegung, vertretbar mit welcher Idee. Du kannst natürlich einfach abwarten, das Offenhalten praktizieren und sagen, hoffentlich geht es wieder weg. Und dann habe ich den halt genau untersucht. Das klingt für mich aber nicht danach, muss ich sagen.
Ja, also der Fall ist ja noch nicht aufgelöst. Also wir diskutieren jetzt so ein bisschen im leeren Raum hier noch. Ich habe natürlich schon ein paar Ideen. Das hast du auch immer bei anderen Fällen schon oft genannt. Natürlich guckt man nochmal die Medikation durch. Gab es da jetzt eine Änderung oder was das auslösen könnte? Eine Änderung gab es, wie gesagt, nicht bis auf diesen Augeneingriff. Der ist weit getropft worden, aber der Sohn sagte, es hat kurz vorher irgendwie schon so ein bisschen angefangen wobei das auch ein bisschen unscharf war. Zum anderen, die Medikation, die ich eben genannt hatte, machte da eigentlich nichts. Er hatte zum Schlafen noch ab und zu bedarfsweise Melperon, was er aber selbst schon wieder abgesetzt hat, weil er sagte, da wird der Stuhlgang eher schlecht davon. Okay, so dringend braucht er es auch nicht. Und er hatte, das ist auch so ein altes Relikt, glaube ich, vom alten Hausarzt gewesen, so dieses Beta-Histin, was in der Tat in den Nebenwirkungen mal Halluzinationen machen kann, aber das nimmt er schon ewig. Also das würde für mich jetzt auch nicht
sehr unwahrscheinlich. Nebenwirkungen können nach jahrelanger Eingabe trotzdem mal auftreten. Das ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit wird einfach immer geringer.
Genau.
Ich meine, wenn er es nicht dringend braucht, das war wahrscheinlich wegen diffusem Altersschwindel oder so, dass er das nimmt, könnte man natürlich auch mal einen Auslassversuch machen.
Genau, das habe ich mit denen auch besprochen, dass man so unnötige Sachen wirklich mal jetzt nochmal weglässt, dass wir eine große Laboruntersuchung machen. Ich habe mich sogar dazu hinreißen lassen, weil das Melperon als niedrigpotentes Neuroleptikum drin hatte, ihm mal eher was Hochpotentes mitzugeben.
Okay.
Risperidon 0,5 Milligramm.
Ja.
Falls jetzt nachts doch nochmal unruhiger oder Schlafstörung hätte, dass er da was hätte, um das.
Du hast es ersetzt damit.
Genau, ersetzt damit bedarfsweise, dass sie was an der Hand haben und dass wir dann am nächsten Tag dann die Blutentnahme mit einem Hausbesuch dann nochmal machen. Aus organisatorischen Gründen und Naja, also das ist so ein vorläufiges Zwischenbild dieses Falls, okay. Aber ich fand es einfach so eindrücklich und spannend nochmal, um das zu nennen. Es gibt ein kleines Bonbon noch
okay.
dabei, weil ich hatte kurzerhand das nochmal mit einem befreundeten Augenarzt besprochen, weil die Angehörigen schon sagten, die Sehleistung hatte auf der einen Seite von 40% auf 10% abgenommen, also schon eine Verschlechterung nochmal ordentlich. Und ich auch immer wieder Diskussionen führe, macht man jetzt eine Kataraktoperation oder nicht? Und das war ja das, was da so im Raum ist. Und wenn man, also das eine ist, dass man sich überlegen kann, ist, würde dieser Fall jetzt anders dastehen, wenn er vielleicht eine Kataraktoperation vorher gemacht hätte, weil jetzt werden sie vielleicht sogar noch machen wollen. Das klang gestern so durch, weil ich ein bisschen befürchte, dass diese Augenuntersuchung und dieses schlechter Sehen durchaus auch Halluzinationen triggert. Okay. Es gibt, und das ist jetzt dieses Bonbon, was ich eben nannte, es gibt sogar so Syndrom, wir wollen hier nicht so Kolibris nennen, aber trotzdem, wir haben in Marburg viele nicht sehende Menschen. Es gibt Menschen, die sind blind oder sind stark fehlsichtig, die so eine Art Phantomschmerz des Sehens haben. Also eine optische Wahrnehmung, weil es ist im Sinne Halluzination, wo die was sehen, obwohl sie es eigentlich gar nicht können. Das ist so dieses Charles-Bonnet-Syndrom, was da gibt. Also das könnte auch ein Korrelat so dafür sein.
Also jetzt durch diese schnelle Visusminderung hervorgerufen. Durch diese
schnelle Visusverminderung und dann nochmal dieses Weitgetropfte, was ja auch nochmal eine Verschlechterung gemacht hat da an diesem Untersuchungstag. Vielleicht aber ist es auch so ein Zwischenspiel zwischen diesem, naja, dement ist er nicht, aber trotzdem diesem sehr alten Gehirn irgendwo und diesen optischen Eindrücken, das was damit zu tun hat. Und die anderen Sachen werden wir trotzdem abklappern und
gut.
Genau, das ist das.
Charles-Bonnet-Syndrom kenne ich nicht.
Ja, wir werden es verlinken. Gibt es bei Pro Retina so eine nochmal eine schöne Beschreibung. Naja,
das gut, ist das. Vielen Dank.
Danke interessant. Auch,
das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.